ARD. Wahnsinn in der Lausitz. Alle sehen das Tor, außer die Schiris.
Großes Jubiläumsspiel mit reichlichem Spektakel und Choreos in Chemnitz.
Und Aufstiegsreform auf der Zielgeraden? Fragezeichen. Wir sprechen mit Tommy Häder.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt, an mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Einen wunderschönen guten Morgen und Alaaf, sage ich an euch Jungs.
Hello.
Guten Morgen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr beiden nicht verkleidet seid.
Ja, ich bin enttäuscht, dass du nicht verkleidet bist.
Wieso? Ich bin doch verkleidet, siehst du nicht? Ich gehe als schlechte Stimmung am Montag.
Du warst jetzt Dauergast, ne? Auf den Sitzungen.
Nee, auf den Sitzungen nicht, aber im Kölner Straßenkarneval war ich ein bisschen unterwegs.
Ja. Also wir haben vielleicht noch die Chance. Ich habe gesehen, dass es selbst in Leipzig heute einen Rosenmontagsumzug gibt. Da freue ich mich extrem drauf, den gleich zu verpassen.
Sagt man in Leipzig Alaaf oder Helau?
Man sagt Morgen. Ich habe keine Ahnung, es ist mir auch wirklich vollkommen egal, ehrlich
grüß
gesagt.
Dich. Grüß dich.
Paddy lebt es.
Ja, ich lebe das total. Na, ich muss sagen, ich lasse mich gerne mit Bonbons beschmeißen, ne? Aber ich brauche den ganzen Rest drumherum jetzt nicht, muss ich sagen.
Es ist ja auch okay. Hier in Köln ist es eben eine, gehört es einfach dazu und es macht sehr viel Spaß. Aber jetzt ist hier erstmal Podcast-Karneval und ich begrüße den Mann, der durch diesen Podcast und den Alltag schlittert, wie eigentlich sonst nur die deutschen Skeletonis durch den Eiskanal. Hallo, Paddy Fritsche.
Ja, ey, aber immer Vollgas, kannst du wissen. Er ist einer fürs Playboy-Magazin, da sind sich alle Beobachter auch inzwischen komplett einig. Jung, brutal, gut aussehen, sitzt er in den unterschiedlichsten Stadien Deutschlands, bezirzt auf anzüglichste Weise jedes Mikrofon und schickt ein verschmitztes Zwinkern an die Zuschauer und Zuschauerinnen nach Hause. Nicht umsonst bekommt der Fanpost aus Ulm, nicht umsonst reimt sich sein Name auf Schlüpper. Guten Morgen, Alex Küpper.
Da fliegen die Höschen, Paddy. Vielen Dank, freue mich sehr über diese schöne Einführung. Ja, und der Dritte im Bunde ist Prinz Gregor der Erste. Ein Mann wie eine Konfettikanone. Hier ist Gregor Rühl.
Boah. Wunderschönen guten Morgen. Witzigerweise bin ich als König gegangen die ganzen Tage jetzt.
Ja, sehr gut.
Aber was war das, um die Frage noch reinzuschieben, weil das können sich ja vielleicht auch alle, die gerade zuhören, mal anschauen bei dir auf den Socials oder so. Was war das? Das ist dann so ein typisches, das war ja so ein weiß-rot gestreifter Schlafanzug, ne? Und die Socken über die Jeans drüber und, okay. Aber das war das Gestreifte, was war das?
Ach so, das war einfach so ein rot-weißes T-Shirt.
Ah, okay.
Ja, Jungs, schön euch heute Morgen wieder zu sehen. Wo wart ihr denn unterwegs am Wochenende, wenn nicht im Kölner Karneval?
Na, ich hätte am Samstag eigentlich in Zwickau sein sollen. Aus bekannten Gründen nicht stattgefunden. Deswegen war Samstag relativ entspannt. Da war ich hier auf dem Pfaffenhofener Kinderfasching. Hab also zumindest ein bisschen Karneval mitgenommen. Und ja, gestern war ich in Ulm gegen Aachen. Ein Ergebnis, das dem FC Erzgebirge am Ende doch relativ wehgetan hat, glaube ich, weil Aachen da auswärts gewinnt und ein bisschen davonzieht im Moment, weil die Alemannia auch sehr gut drauf ist und im Moment den Eindruck macht, als würden sie da unten rausmarschieren und für Aue nicht mehr einzuholen sein. Ja, das war in jedem Fall mein Wochenende.
Ich war Samstagabend in Dresden, Elversberg, Topspiel. Das hat sehr viel Freude gemacht. Hab die falschen Wärmesohlen gekauft, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das ist jetzt so meine Einschätzung nach der dritten Packung, die nicht wirklich zündet. Weil das sind jetzt Wärmesohlen, die funktionieren nur, wenn du die so knickst. Also du musst quasi so laufen sozusagen, dann funktionieren die. Und wenn die aber nur jetzt da liegen im Schuh, wenn ich da jetzt sitze zum Beispiel, dann fahren die nicht so richtig hoch. Das ist recht ekelhaft.
Das ist auch eine Fehlkonstruktion, oder?
Ja, komplett, ey. Also ich denke mir so.
Ist das nicht immer so bei diesen Wärmesohlen, dass die so ein bisschen Bewegung brauchen?
Naja, ich hatte aber schon mal welche vom Dealer meines Vertrauens. Da hat es gereicht, wenn ich ab und zu mal so rumgerutscht bin, quasi im Sitzen oder so auf dem Kommentatorenplatz, keine Ahnung. Aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht, auch wenn das so eine richtig feuchte Kälte war, so richtig. Und gestern habe ich RB Leipzig gemacht gegen Wolfsburg, Bundesliga. Das gleiche Spiel. Ich wurde so kurz vor Anpfiff von einem wunderschönen Sonnenuntergang geküsst. Das war total schön. Und das Spiel war an sich auch, Spiel hat Spaß gemacht. Und das war so mein Wochenende, also komplett Fußball. Und Olympia in jeder freien Minute nebenbei laufen lassen, natürlich weiterhin.
Das ist so geil, ne? Ich liebe es auch.
Es ist aktuell wieder,
es ist geil, oder? Es ist auch völlig egal, ob da der Paar-Tanz beim Eiskunstlauf kommt oder 10.000 Meter, dieses sedierende 10.000 Meter Eisschnelllauf. Es ist einfach, kannst immer anmachen, wirst dann so durch den Tag begleitet. Ich finde es einfach herrlich.
Ich stehe so früh auf und bevor ich überhaupt auch nur irgendjemandem Hallo sage oder so, ich klappe erstmal ein MacBook auf. Erstmal aufklappen, erstmal Browser-Tab aktualisieren. Wer macht heute ARD oder ZDF? Alles klar. Und dann einfach Play und lass durchlaufen 12 Stunden den Lachs, ey.
Ey, das schafft aber auch nur Sport, oder? Dass Gregor Rühl sich zu Hause denkt, boah, jetzt bevor ich rangehe an den nächsten Kranz, erstmal nochmal ein bisschen Paartanz.
Nee, ich mache ja immer das, was ich dann...
Inspiration holen, ey.
Ich wollte gerade sagen, immer das, was ich dann sehe auf der Eisfläche, das mache ich ja dann in der Kneipe auch.
Mit Erfolg, hoffe ich.
Ja, sicher. Ja, sicher. Nur mit Kufen laufen ist immer ein bisschen schwierig hier in den diversen Kölsch-Kneipen. Aber naja. Wir haben ja wunderschöne Rückmeldungen bekommen. Letzte Woche hatten wir mal gefragt, aufgrund des Ergebnisses in Fürth vom 1. FC Magdeburg, was denn die höchsten Ergebnisse unserer Community waren. Boah. Und die verrücktesten Spielausgänge. Das hat sogar auch der FCM aufgegriffen. Das fanden wir sehr schön, haben wir uns sehr gefreut. In einer kleinen Umfrage an die Mannschaft haben sie mal so gefragt, was deren höchste Ergebnisse eigentlich waren. Gab es schöne Antworten, kann man sich mal anschauen bei Instagram. Aber auch wir haben ja in den Spotify... Ne? Bitte?
Ja. Die häufigste Antwort war Greuther Fürth. Ne?
Oft war es Greuther Fürth, ja. Oder halt irgendwelche Testspiele oder so oder irgendwas aus der Jugend, aber oft war es schon Fürth. Stimmt schon. Wir haben aber auch schöne Rückmeldungen bekommen und können ja mal so auszugsweise ein bisschen was daraus vorlesen. Ich fand hier ganz schön... Von Xiang Ming hat geschrieben, wir, in Klammern Teutonia Reichenbach, auch schöner Vereinsname, haben mal 29-0 in der C-Jugend gegen FC Bad Kissingen gewonnen. Die Kissinger hatten die halbe D-Jugend am Start, da ein Teil der C-Jugend zeitgleich ein Eishockeyspiel hatten. Die armen Jungs kamen eigentlich nur beim Anschluss über die Mittellinie, gespielt wurde auf dem legendären Rote Erdeplatz, bei dem vor Spielbeginn immer abgestreut werden musste. Da war der Elfer auch mal nur 9 Meter vom Tor weg, je nach Alkoholpegel des Platzwarts, in Klammern genannt Maradona. Das war auch 1994, also fantastische Geschichte.
Mega geil. Kreisliga, einfach schön.
Ja, ich habe auch noch eins rausgesucht aus unseren Kommentaren ebenfalls. Fand ich auch spektakulär. Jetzt habe ich es natürlich gerade nicht vor Augen, aber hier ist es genau von Guybrush Treebwood. Da fand ich die Genese des Eintores eigentlich am besten. Wir haben mal in der D-Jugend 1-21 verloren, aber Torschütze für uns. Der Torwart, Solo von Tor zu Tor, Abschluss mit voller Wut, Legende.
Mit voller Wut, ja, der hatte gar keinen Bock mehr. Mir hat Christian geschrieben und das passt gerade ganz gut zu Karneval. Christian ist nämlich Kölner, hat seit 20 Jahren eine Dauerkarte beim FC und war damals am 10.11.2018 beim 8:1 des FC gegen Dynamo Dresden. Köln damals in Karnevalstrikots. Er sagt, sie haben Dynamo offenbar dermaßen verwirrt, dass es am Ende 8:1 ausgegangen ist. Erstmal aus Ostfußball-Podcast-Perspektive keine allzu schöne Geschichte, aber sie sagt am Ende doch relativ viel aus über die SGD und ihre Fans, weil Christian nämlich schreibt, dieses Spiel war mit Abstand von der Stimmung her das geilste und auch das lauteste, was ich je in einem Stadion erlebt habe. Trotz der Klatsche haben die Dynamo-Fans richtig geil Stimmung gemacht, waren laut, auch nach Abpfiff. Und der Gästeblock hat einfach nur getobt. Unvergesslich das Ganze. Tja.
Und vor allem ja auch schön, dass wir aus der ganzen Republik da Rückmeldung bekommen haben. Es gibt wirklich noch viel mehr. Man kann sich das mal alles durchlesen. Hier habe ich auch 19:0 von Merseburg gegen Eintracht 90 Teutschenthal. Das finde ich immer ganz schön, weil ich auch gegen diese beiden Vereine gespielt habe. So hoch habe ich nie verloren. Aber echt coole Rückmeldungen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da so zahlreich drauf geantwortet habt und behaltet euch das bei, auch bei anderen Fragen. Dann habe ich noch auf jeden Fall vom 1. FC Magdeburg, der hat gut abgeliefert letzte Woche. bei Instagram, weil es war ja auch Valentinstag, ihr Lieben. Ne? Und dann habe ich euch natürlich auch so einen wunderschönen Post von Magdeburg geschickt. Die haben nicht so, nur so ein paar Grafiken gebaut mit ihren Spielern. Unter anderem sieht man Barış Artık auf dem Bild und da steht drüber, du bist einzigartig. Kann man dann seinen Lieben schicken. Oder man sieht den Trainer Patrick Sander und dann steht dann, du bringst mich ganz durch ein Sander.
Sander. Oh.
Ja. Süß. Das holt mich doch immer ab.
Ja, bist du auch ein romantischer Typ.
Eben. Dann eine nicht so schöne Nachricht, die ich bei meinem geliebten VfB, von meinem geliebten VfB Empor Glauchau lesen musste. Da gab es nämlich auch einen Einbruch, hatten wir ja letzte Woche schon mal drüber geredet, dass bei einem Vereinsheim eingebrochen wurde. So auch bei Empor Glauchau ist ziemlich beschissene Nummer, weil wohl die Spieler, die Jugendspieler, die da am nächsten Tag ein Spiel oder Training hatten, haben das wohl irgendwie gesehen und es war alles verwüstet. Und das ist natürlich, ja, finden wir scheiße, verurteilen wir, hört auf mit sowas, finden wir kacke. VfB Empor Glauchau, mir immer schön in Erinnerung, weil da der beste Fußballspruch überhaupt herkommt, nämlich von dem Torwart damals. Ich habe da ein Spiel gesehen, da haben die im Sachsenpokal gegen Blau-Weiß Leipzig gespielt und der Torwart von Glauchau hat seine Jungs angetrieben, hat gesagt, Jungs, bleibt scharf in der Birne jetzt, Richtung Ende des Spiels. Klasse Typ.
Schon 0-6 hinten, aber jetzt scharf bleiben. Jetzt.
Nee, die sind damals sogar weitergekommen und haben dann gegen Dynamo zu Hause gespielt. Das war auch ein Spektakel. War herrlich. Ja, außerdem auch nicht so eine schöne Sache, finde ich immer ein bisschen traurig. Das Stadion im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark wird ja gerade umgebaut. Und das ist ein Stadion, was wahnsinnig viel Geschichte gesehen hat. Unter anderem konnten ja die Stasi-Bonzen von da aus ja Richtung Westen gucken und es haben große Spiele stattgefunden vom BFC Dynamo, aber auch das Frauen-Champions-League-Finale war da schon mal. Und da wurden jetzt zwei Flutlichtmasten gesprengt. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Aber wollte gerade sagen, habt ihr gesehen, wie viel Entourage da mit dabei war? Also das war für viele ein Thema und das ist ja irgendwie schön auch, ne? Also irgendwann musst du halt mal aus statischen, infrastrukturell, architektonischen Gründen, whatever, mal ein bisschen was neu machen, aber da war ja richtig Auflauf.
Ja. Naja, weil das im Prinzip auch, dadurch, dass es so mitten im Prenzlberg ist, für viele haben ja auch ein paar Leute geschrieben, es ist total meine Orientierung. Da habe ich ja geschrieben, ja, zwei sind ja noch da, sind ja nicht alle weg.
Stark.
Aber gehört halt einfach total zu dem Viertel dazu und zu dem Stadtteil. Und ja, habe ich aber auch gesehen, dass da viele Leute so drumherum standen und das gefilmt haben auch und so, ne, diese Sprengung.
Ja, es ist krass, wie lange sich das hingezogen hat. Ne? Es war immer wieder angedacht, dass da was passiert, dann doch wieder verschoben die Pläne, so wie es halt oft ist in Berlin. Und krass, dass es dann jetzt tatsächlich soweit ist. Aber ich war auch selber oft in dem Stadion und auch wenn es meistens leer war bei irgendwelchen Regionalliga-Partien oder relativ leer, hat man doch wirklich jedes Mal dieses besondere Flair gespürt. Und hat sich jedes Mal wieder aufs Neue bewusst gemacht, was da für historische Spiele stattgefunden haben. Und wenn man sich vorstellt, wie der Mielke da auf der Haupttribüne sitzt und rüberguckt in den Westen, also ist einfach Wahnsinn, was dieses Stadion da so alles für Geschichten geschrieben hat.
Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, mal in einer der ersten Folgen erzählt, ne, dass ich da mal die beste VIP-Zelt-Lasagne meines Lebens gegessen habe. Das war ja auch da, deswegen, das wird mich auch auf ewig verbinden mit diesem Stadion. Ich war da zu Viktoria-Berlin-Zeiten ab und an mal, weil ein Kumpel von mir damals da gespielt hat in der dritten Liga. Deswegen, ja, es hat einen ganz eigenen Charme irgendwie, ne, wenn das so alles kaputt vor sich hin staubt. Aber ich bin gespannt, was sie draus machen in Berlin in den nächsten 35 Jahren.
Ja, gibt ja große Pläne und wir wissen, bei solchen großen Bauprojekten ist Deutschland immer, das geht alles immer ganz schnell über die Bühne. Das dauert bestimmt gar nicht lange, deswegen waren die 35 Jahre vielleicht ganz gut anberaumt von dir, Paddy. Du hast auch noch was für uns recherchiert. Schieß mal los, ich bin ganz neugierig.
Ja, ich habe recherchiert und das mehr oder weniger unfreiwillig. Ich saß letzte Woche am Flughafen Leipzig, der auch so ein bisschen vor sich hin migränt, kann man sagen. Also da geht nicht mehr viel, aber ich musste nach Frankfurt und das ist immer eine ganz angenehme Verbindung. Und ich saß da und da ist mir ich liebe das, wenn ich an Flughäfen sitze und dann kommen mir immer so ganz viele Leute mit so Vereinskleidung entgegen, weil dann ist sofort, okay, alles klar, ist irgendein Profiteam, wer könnte das sein, ne? Und dann sind es mal Basketballer, ich habe schon die Flensburger Handewitter getroffen, die Handballjungs im Zug und so, ich finde es immer total spannend, weil man sich nochmal irgendwie anders unterhalten kann dann. Und dann war da eine komplette Mannschaft und da stand hinten drauf SV Ehrenhain. So, da habe ich überlegt, okay, die kommen hier in kompletter Mannstärke mit Betreuer und mit einem Physio rein optisch und mit Trainern und eine ganze Truppe. Ich so, okay, keine Ahnung. Irgendeinen Oberligist vielleicht aus dem Norden, den ich nicht so kenne, der hier irgendwie mal zu Gast war wegen einem Testspiel, bla bla bla, keine Ahnung. Und dann google ich das, nee, dann ist es ein Landesklassist aus Thüringen, so aus der Nähe von Nobitz. Und da habe ich mich gefragt, okay, ja, vielleicht fliegen die auch irgendwie nach Frankfurt und haben da irgendwie vom Präsidenten, der Bruder hat da einen Verein, gibt es halt ein Testspiel. Dann gucke ich mich im Flieger um, in meinem nach Frankfurt, da sind die aber nicht. Und ich, das kann ja gar nicht sein. Dann habe ich geguckt, wo es parallel so noch hingeht von Leipzig aus. Es gab zwei Ziele, Hurghada und Side, also Türkei. So, ja,
Schön Sponsor, mal ein Trainingslager rausgelassen.
Ey, da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann sehe ich beim SV Ehrenhain, liebe Grüße, zwei Tage später einen Instagram-Post von den ersten beiden Einheiten Trainingslager Antalya in der Türkei als Landesklassist aus Thüringen. Und am Freitag letzte Woche gab es wohl irgendwie noch ein Testspiel gegen einen dänischen Verein irgendwo aus den unteren Amateurligen aus Dänemark da angereist. Also liebe Grüße an den SV Ehrenhain. Der hat sich mal richtig gegönnt, ey. Halleluja.
Sauber. Das ist stark. Witzigerweise habe ich aber damals mit meiner, ich glaube in der C-Jugend, waren wir auch mal in der Türkei im Trainingslager.
Haben wir aber wie geht denn das? Also die müssen doch alle arbeiten oder in die Schule, die Jungs, oder du ja auch damals. Also du kannst doch nicht, wenn du
Das war in Ferien dann einfach.
Okay, weil die Jungs sahen nämlich für mich nicht so aus wie Ferien. Vielleicht kann das, also, weil ich dachte mir so, also kannst du mal zum Klassenlehrer gehen oder zum Arbeitgeber und sagen, hier, ich muss ins Trainingslager, 3 Wochen starten, Landesklasse-Rückrunde wieder.
Bildungsurlaub kann man einreichen.
Bildungsurlaub. Nee, naja. Fand ich jedenfalls total cool, weil ich mir so dachte, habe ich ehrlich gesagt noch nie mitbekommen und das war mir damals auch nicht vergönnt, irgendwo mit meinem Kreisklasseverein, wo ich angefangen habe, mal in die Türkei zu fliegen, ins Trainingslager.
Nee. Naja. Bayerischer Wald war das höchste der Gefühle.
Wir schließen unsere Basisrubrik natürlich wie immer hiermit.
Was? Wie heißt ihr?
Und da habe ich mir heute als Vereinsnamen der Woche rausgesucht, die BSG Glück auf Bleicherode. Das war die Betriebssportgemeinschaft vom Kaliwerk in Bleicherode damals in Thüringen. Und ich finde es immer besonders schön, wenn die von damals immer noch denselben Namen heute haben. Und das ist da genauso, heißt nicht mehr BSG, also ist keine Betriebssportgemeinschaft mehr, sondern es ist mittlerweile der SV Glück auf Bleicherode und die spielen in der Kreisoberliga in Thüringen, sind gerade Sechster, sind geplagt auch von Spielausfällen, aber tragen den Namen weiter und deswegen liebe Grüße dahin.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Ja, und da starten wir heute mal so ein bisschen anders rein, denn es gibt News und ein paar Neuigkeiten zur Aufstiegsreform. Und zwar gibt es heute ein kleines Interview mit jemandem, der ganz vorne immer mit dabei ist, Geschäftsführer vom Chemnitzer FC. Guten Morgen, Tommy Heder. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Grüße. Und wir haben schon gehört im Vorgespräch, du warst gestern aus Gründen noch etwas länger unterwegs, hast du ordentlich gefeiert.
Ja, tatsächlich ist meine Stimme auch etwas angeschlagen dadurch, sorry dafür, aber wir haben gestern unser Jubiläumsspiel in Chemnitz gehabt, 60 Jahre FC Karl-Marx-Stadt CFC und dort den Tabellenführer mit 3-0 besiegt und dementsprechend war es dann doch etwas emotionaler und das haben wir dann auch ein bisschen genossen.
Ja, irre dieses Spiel. Wir sprechen da ja sowieso nachher noch ausführlich drüber, Tommy, aber zunächst mal die Frage in Richtung Aufstiegsregel. Am morgigen Dienstag kommt in Frankfurt die Arbeitsgruppe wieder zusammen. Inwieweit hast du die Hoffnung, dass das vielleicht der Durchbruch sein könnte, weil ihr relativ weit vorangeschritten seid in den Diskussionen? Gab ja schon Medienberichte über verschiedene Modelle, die da diskutiert werden. Kannst du dir vorstellen, dass morgen nach wirklich jahrelangem Kampf endlich der Grundstein dafür gelegt wird, dass diese unsägliche Regel abgeschafft wird?
Ja, ich glaube schon, dass wir sehr weit fortgeschritten sind und mit dem Termin morgen zumindest inhaltlich in weiteren großen Schritten die richtige Richtung gehen können. Es bleibt ja dabei, dass wir kein Entscheidungsgremium sind, sondern ein Vorschlagsgremium. Das heißt, was wir in der Runde beschließen, muss ja dann letztendlich das DFB-Präsidium dann auch noch final sozusagen übernehmen. Aber ich habe große Hoffnung und bin optimistisch, dass wir dort Mehrheiten finden werden für eine Lösung, die die jetzige unsägliche Lösung ablöst.
Es gab ja jetzt schon mehrere Medienberichte über verschiedene Lösungsvorschläge, die da diskutiert werden, unter anderem eine zweigleisige vierte Liga unter Profibedingungen. Aber was man so hört, favorisiertes Modell der Arbeitsgruppe, auch unter Beteiligung des DFB, scheint ja zu sein eine viergleisige Regionalliga mit dynamischem Zuschnitt. Also immer abhängig davon, welche Mannschaften bundesweit tatsächlich teilnehmen an der Regionalliga, wird immer neu zugeschnitten, sodass unter anderem die Fahrtwege für alle Teilnehmer so gering wie möglich gehalten werden. Inwieweit kannst du da schon was zu sagen? Wie wurde das diskutiert?
Ja, da sind wir inhaltlich natürlich noch nicht am Ende des Ziels in der Arbeitsgruppe, aber grundlegend kann man schon sagen, dass gerade das dynamische Konzept mit vier Ligen, mit jeweils 20 Mannschaften, ein Modell ist, was bisher so noch nie auch diskutiert worden ist in der Öffentlichkeit, was, glaube ich, viele Vereine, egal ob ambitioniert oder wo vielleicht die Regionalliga schon die Endstation ist, mitnimmt. Und ich glaube, dass wir am ehesten, wenn wir eine Lösung finden wollen, wo alle einen Beitrag dazu leisten, mit dieser Variante am meisten Chancen haben werden. Deshalb ist das meine große Hoffnung, dass dort die Verbände auch bereit sind, sich auch mitzubewegen. Denn die Vielzahl von Vereinen sind es, glaube ich. Und dementsprechend bin ich da schon sehr optimistisch, dass diese Variante, ja, weil sie auch noch nie so diskutiert worden ist, wie sie jetzt gerade diskutiert wird, tatsächlich Mehrheiten auf allen Ebenen findet.
Ja, jetzt haben wir eine Situation, Paddy Gregor, ihr könnt gerne reingrätschen, ich stelle jetzt erstmal ein paar Fragen, weil...
Du machst das super, Alex.
Nein, ich schieße mal los. Ich komme dann hinten raus mit dem Dessert, so mit den Dessertfragen komme ich dann so um die Ecke.
Man muss auch dazu sagen, die Arbeitsteilung ist klar geregelt, weil Alex ist in unserer kleinen Podcast-Arbeitsgruppe das Aufstiegsreform-Arbeitstier.
Ja, genau.
Genau, ja, weil ich ja diese Thematik tatsächlich auch schon viele Jahre begleite, Tommy, schon bevor du angefangen hast, dich da zu engagieren, oft mit dem NUFV da im Austausch gewesen und mit dem DFB. Und jetzt muss man aber sagen, seitdem ihr das so professionell aufgezogen habt begonnen vor fast exakt einem Jahr mit der Auftaktpressekonferenz bei euch im Stadion, ist diese Initiative jetzt so weit, wie sie noch nie zuvor war. Bedeutet gleichzeitig auch, ein Scheitern würde diese unsägliche Regel auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte zementieren. Wie schätzt du die Chancen ein? Es war immer so, immer wenn ich darüber berichtet habe, hast du gespürt, dass es aus Verbandskreisen von Verbandsfunktionären Widerstände gibt. Oft natürlich aus dem Westdeutschen Fußballverband Peter Friemuth, der ja auch mit dafür gesorgt hat, dass die Regel aktuell so ist, wie sie ist, damals in dieser Initiative, beziehungsweise in diesem Debattenkreis. Und nimmst du das jetzt immer noch wahr? Also gibt es Widerstände aus dem Westdeutschen Fußballverband oder von woanders, weil manche Verbände ja ihre direkten Aufstiegsplätze haben? Oder bist du zuversichtlich, dass es am Ende tatsächlich durchgeht? Und welche Rolle spielt dabei der DFB?
Boah, das waren jetzt extrem viele Fragen in einer gemünzt.
Ich mach's nochmal ganz kurz. Wie nimmst du die Widerstände wahr und welche Rolle spielt der DFB?
Ja, vielleicht kurz vorweggegriffen. Ich glaube, es sind in der Vergangenheit viele Fehler gemacht worden und da kann sich, glaube ich, niemand rausnehmen, sei es die beteiligten Vereine, die damals in Arbeitsgruppen beteiligt waren, sei es die Verbandsfunktionäre. Dass jetzt so eine Lösung, wie sie aktuell bespielt wird, vorhanden ist, ist, glaube ich, nicht unbedingt das Beste für den deutschen Fußball gewesen. Aber das ist halt Vergangenheit. Wir müssen halt jetzt schauen, wie können wir es in der Zukunft ändern. Und ja, es ist natürlich schon so, dass wir gegen viele Widerstände arbeiten. Das heißt, ist ja schon sehr schade, dass es so eine Initiative überhaupt braucht, um überhaupt sich nochmal intensiv Gedanken darüber zu machen und man nicht anhand der Tatsache, dass halt die Lösung so ist, wie es aktuell ist, man schon mal auf Ideen kommt seitens der Verbände. Dementsprechend glaube ich, ohne die Initiative an sich, ohne den Zusammenschluss der Vereine auf dem ganzen Bundesgebiet, liegen unabhängig, wären wir jetzt nicht an dem Punkt, wo wir sind. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass mit dem notwendigen Druck, den wir auch als Initiative weiterhin erzeugen werden, der ein oder andere Verbandsfunktionär dann auch am Überlegen ist, ob es sich doch sinnvoller ist, einer mutigen Reform zuzustimmen. Weil am Ende geht es hier um den Fußball, oder sollte es um den Fußball gehen und nicht um Einzelinteressen. Und das versuchen wir als Initiative wieder hervorzuheben und werden da jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen nochmal intensiv Gas geben. Wir werden heute die nächsten Vereine präsentieren, die dazukommen mit Rot-Weiß Essen und Eintracht Braunschweig, zwei, glaube ich, große Schwergewichte im traditionsreichen Fußball. Und das wird die nächsten Tage, Wochen sich fortsetzen, weil ich glaube, Fußball Deutschland, was die Vereine anbetrifft und was die Fans anbetrifft, hat begriffen, dass jetzt die Riesenchance da ist, das Thema nachhaltig zu lösen. Und deshalb bin ich da sehr optimistisch und hoffe, dass wir die Nebengeräusche, die es jetzt auch schon wieder gibt, schaffen, so klein zu halten wie nur möglich und das Thema Fußball in den Vordergrund stellen.
Also tatsächlich haben wir auch nochmal O-Töne bekommen von Vereinsvertretern aus anderen Ligen, unter anderem aus Köln, Fortuna im Moment Spitzenreiter der Regionalliga West, Hans-Jörg Westendorf der Präsident. Dann hat sich Markus Uhlich, Tabellenzweiter mit Rot-Weiß Oberhausen im Westen, und Florian Eckbers vom SV Meppen, wiederum Spitzenreiter im Norden, gemeldet bei uns. Da können wir uns mal einen kurzen Überblick verschaffen und da einmal schnell reinhören.
Verehrte Mitglieder der Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform, wir möchten nochmal einen Appell aus Köln senden und euch bitten, eine vernünftige Lösung zu finden. Wir halten diesen Reformprozess für absolut notwendig, weil wir der Fairness halber glauben, der Meister der jeweiligen Regionalliga sollte aufsteigen und insgesamt sollte die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Regionalligen als Unterbau der dritten Liga gesteigert werden.
Fußball Deutschland war noch nie so weit wie bisher in der Frage nach einer gerechten Aufstiegslösung aus der vierten Liga in die dritte Liga. Wir als Rot-Weiß Oberhausen appellieren insbesondere an die Verbandsvertreter, vor der nächsten Sitzung der DFB-Arbeitsgruppe diesen konstruktiven Weg weiter zu unterstützen.
Moin zusammen. Ja, ich denke, wir sind mit der Arbeitsgruppe schon sehr, sehr gute Schritte vorangekommen, benötigen aber noch etwas Zeit, um jetzt tiefer reinzugehen, um die nächsten Schritte auch besprechen zu können und diskutieren zu können. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal appellieren an alle Verbandsvertreter, an alle Vereinsvertreter. Wir haben jetzt die große historische Chance, quasi eine Änderung herbeizuführen. Wir sollten alle Eigeninteressen so ein bisschen nach hinten schieben, um das Ziel Meister müssen aufsteigen auch erreichen zu können. Von daher, lasst es uns anpacken.
Also da wird schon deutlich, dass diese Vereinsvertreter auch im Westen von ihren Verbänden erwarten, dass da was passiert und dass sie extrem große Hoffnungen in diesen Termin morgen legen. Tommy, zum Abschluss vielleicht nochmal ganz kurz, wie nimmst du den DFB wahr? Ist da ein gewisses Zögern zu spüren oder stellst du fest, dass der Deutsche Fußballbund jetzt auch entschlossen ist, da endlich eine Lösung herbeizuführen?
Ja, eher Letzteres. Also ich denke, man hat auch beim DFB gesehen, welche Entwicklung jetzt die Initiative genommen hat, wie die Vereine sich tatsächlich eine Lösung auf breiter Basis wünschen. Und man steht mittlerweile, was wir wahrnehmen als DFB, wirklich als starker Partner, als Dienstleister für die Vereine dahinter. Und also ich habe es bisher in der Arbeitsgruppe, wie auch den Vorsitzenden, Herrn Vesper, äußerst positiv alles wahrgenommen. Und glaube, dass das einer der Gamechanger sein kann für das Thema, dass sich halt der größte Verband auf der Welt auch für dieses Thema einsetzt und tatsächlich seine Erfahrung, seine Expertise nutzt, um den Fußball voranzubringen.
Wie müssen wir uns denn so einen Arbeitstag vorstellen? Jetzt vielleicht auch den konkret morgigen Tag dann, auf den so viel Fokus gerichtet ist. Also sitzt ihr dann alle so im Stuhlkreis und jeder darf mal irgendwie eine Idee vorstellen mit einem Flipchart oder wie sieht das, also wie wird da konkret morgen gearbeitet oder so generell jetzt das letzte Jahr?
Ja, es gibt natürlich den Stuhlkreis, den entsprechend wir dort bedienen, aber entscheidend ist, glaube ich, dass es eine gewisse Struktur gibt aufgrund des neutralen Vorsitzenden, der Herr Vesper innehat und ich denke, dass das die perfekte Entscheidung gewesen ist, das einzufordern. Für den Tag morgen gibt es halt für alle Seiten Hausaufgaben, die entsprechend bis morgen abzuarbeiten sind. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass wir wirklich versuchen, mit Tempo das Thema zu bearbeiten. Und ich glaube, nach den drei Sitzungen, die wir bisher hatten, schon deutlich weiter sind als die ganzen Arbeitsgruppen, die vorher irgendwo zusammengesetzt waren zu dem Thema. Ich hoffe einfach, dass die Hausaufgaben entsprechend dann morgen auch so gemacht sind, dass wir inhaltlich weiter vorankommen. Ich hoffe, dass wir wegkommen von diesem Problemdenken hin zu lösungsorientierten Denken. Das ist mein großer Wunsch. Und da nehme ich viele Vertreter in der Arbeitsgruppe wahr, dass das ebenso der Fall ist. Und ich glaube, das kann der entscheidende Faktor sein, dass wir viele Leute in der Runde sitzen haben, die erkannt haben, dass es so auf Dauer nicht weitergehen kann und eher nach Lösungen suchen, anstatt nach Problemen.
Und wenn das alles so läuft, dann können wir darauf hoffen, dass es in der übernächsten Spielzeit, richtig, ab 27/28 dann also eine neue Struktur gibt. Sehr, sehr cool, dass ihr das macht. Cool auch, dass ihr so transparent seid.
Gregor, ganz kurz noch, weil das ja wirklich spannend ist, was das bedeutet, wenn es jetzt in dieser Saison eine Entscheidung geben sollte, dann haben wir in der nächsten Saison in der Regionalliga quasi diese Qualifikationssaison. Und es soll ja dann die Anzahl der Regionalligisten deutschlandweit auf 80 reduziert werden, sodass man 12. oder 13., ich bin nicht ganz sicher, werden muss in der Regionalliga, wenn man weiter Regionalliga spielen will. Also wenn diese Lösung kommt, dann wird die nächste Regionalliga-Saison eine extrem spannende.
Ja, das ist richtig, aber ich glaube auch da sollte man nicht den Fokus auf das Problem legen, sondern eher den Fokus auf die Lösung. Das ist klar. Vielleicht ist ja auch nicht ausdiskutiert, gibt es auch da ja Möglichkeiten, den Übergang zu gestalten. Vielleicht kann man das erste Jahr auch mit 22 Mannschaften pro Staffel spielen, um den Schnitt nicht ganz so drastisch zu gestalten und reduziert dann in der Folgesaison weiter. Also lasst uns auch da eher den Fokus auf die Lösung legen, anstatt zu sagen, okay, es trifft jetzt in jeder Staffel 2-3 Vereine, die dann nicht mehr Regionalliga spielen können. Faktisch ist das so. Also wir müssen irgendwo die Zahl auf 80 reduzieren, weil ich denke, eine viel größere Staffelgröße auf Dauer macht dann auch wenig Sinn. Aber am Ende muss erstmal auch der Fokus auf diese 4-Staffel-Lösung gelegt werden. Den will ich jetzt nicht vorweggreifen, aber inhaltlich, glaube ich, können sich damit die meisten Vereine am ehesten anfreunden, anstatt mit allen anderen Lösungen, die bisher auf dem Tisch lagen.
Den Fokus auf die Lösungen legen und nicht auf die Probleme. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Grundsatz, mit dem wir hier rausgehen können. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und macht weiter so. Und ihr werdet natürlich alles Neue spätestens bei uns hören nächste Woche oder auch natürlich beim MDR lesen. Und viel Erfolg morgen.
Vielen Dank.
Viel Erfolg. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, Freunde, Alex, du hast das schon gesagt, du solltest eigentlich am Wochenende in Zwickau sein. In der Regionalliga Nordost sind aber wieder eigentlich alle Spiele ausgefallen, bis auf ein einziges. Also insgesamt sind es schon 28 Spielausfälle, deswegen haben die ja auch gerade, hat der Verband ja auch gerade, die Vereine haben den dazu gedrängt, dass der Rahmenspielplan, der schon beschlossen war für die nächste Saison, endlich mal ein bisschen umgeändert wird und die Winterpause verlängert wird. Das haben sie jetzt auch gemacht. Also im nächsten Jahr wird das dann nicht mehr so sein. Hoffentlich, dass so viele Spiele ausfallen, weil es quasi zwei englische Wochen mehr gibt. Einmal in der Hinrunde und einmal in der Rückrunde. Und
ganz kurz eure Meinung dazu? Ich finde es genau richtig.
Ja, so sinnvoll, auch. Oder?
Ja, natürlich. Ich finde es auch sinnvoll, zumal der Fußball in diesen Zeiten dann im Frühling oder im Sommer einfach viel, viel mehr Bock macht. Ich glaube, der NOFV hatte da immer so ein bisschen Bedenken, weil halt unter der Woche manche Vereine noch nicht unter Profibedingungen, alles deutlich komplizierter für die Mannschaften und natürlich auch für die Fans, wenn du dann wirklich mal, keine Ahnung, nach Greifswald an die Küste musst unter der Woche, dann ist es schon undankbar. Aber ich glaube, angesichts dessen, was wir Jahr für Jahr da erleben in den Wintermonaten, ist das auf jeden Fall der richtige Schritt.
Naja, vor allem, weil du jetzt ja teilweise schon wieder so hast, dass du das Nachholspiele schon, da wird ja auch die ganze Zeit überlegt, wann man die macht. Dann suchen die Vereine sich einen Termin aus, dann fällt aber das Nachholspiel schon wieder aus. So, ne? Also das ist ja eine totale Spirale, deswegen glaube ich, ist es total sinnvoll.
Ich finde es vor allem gut, dass es halt von den Vereinen ausgeht. Ne? Also im Endeffekt sind es ja die ja auch davor irgendwo geschützt worden sind erstmal, ne, vom NOFV bezüglich eigentlich, ja, hier eine Wochenspieltag und so weiter. Wenn du aber jetzt eben diejenigen, die du eigentlich schützen möchtest, sagen, ey, wir wollen selber, ist es natürlich auch nochmal viel kräftiger und viel ausschlaggebender, als wenn jetzt, sage ich mal, vielleicht von außen wieder die Idee rangetragen wird von Fanseite oder von Presse oder von wem auch immer, dass man ja mal drüber nachdenken könnte, den ganzen Spieltag eigentlich zwei Wochen später starten zu lassen, die komplette Rückrunde. Also ich finde es eine gute Entwicklung und ich habe mich ja schon mal die letzten Wochen ein bisschen drüber Fakt ist übertrieben, aber sagen wir mal so, sehr verwundernd gezeigt. Deswegen, ich begrüße das absolut. Und ich finde es fast schon zu spät. Also Jahre vorher hätte man auf die Idee schon mal kommen können vielleicht.
Ein einziges Spiel hat aber stattgefunden und das war, glaube ich, auch, ja, haben sehr viele Beteiligte da vor Ort sehr viel für gemacht, dass das auch stattfindet, weil eben so viel
Brimborium drumherum war und Spektakel. Darf jetzt aber nicht sagen, und selbst da stand nur eine Mannschaft auf dem Platz.
Bisschen rüber. Und das ist natürlich eben das besagte Spiel des Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig. Wir haben da letzte Woche ja schon groß drüber gesprochen, das Jubiläumsspiel, 60 Jahre Geburtstag von, ja, vom Chemnitzer FC hauptsächlich, aber eben auch von Lok. Und die haben wirklich so viel dafür gemacht, da wurde ja extra die Rasenheizung angeworfen wieder, ne? Also die lief, glaube ich, das letzte Mal in Drittliga-Zeiten vom CFC und das kostet ja auch einiges, so ein Ding anzuschmeißen. Und die haben aber gesagt, ey, dieses Spiel muss halt einfach stattfinden, weil wir hier so viel drumherum geplant haben. Jetzt wirf das Ding an. Dreh die Heizung auf 5.
Dreh die Heizung auf 5. Eine ganze Woche fast, ne? Ich glaube, seit Dienstag oder so lief die.
Ja, ja, voll. Also da wurden, glaube ich, auch noch mal ein paar Gelder eingesammelt von Sponsoren und so. Und ja, deswegen konnte das dann stattfinden. Und es war ja wirklich ein Spektakel. Und wir starten direkt mal rein mit
Ostkunst.
Paddy, ich habe es gestern geschaut, das Spiel, und ich dachte, also als die Choreos hochgezogen wurden in beiden Kurven, da dachte ich doch schon wieder, da geht doch Paddy jetzt das Herz auf, oder?
Ja, da geht im Block die Hose auf und das Herz, also da auf beiden Seiten wohlgemerkt, mit so viel Kreativität. Ich fand diese Glitzer-Hommage, ne, also diese glitzernden Vereinsfarbenstreifen, dieses Hellblau, dieses Gold, dieses dann Silber, was dann Weiß imitieren sollte auf Chemnitzer Seite, erstmal unglaublich schön. Ich finde, das war so für so einen 60. Geburtstag, das hat irgendwie sehr gut gepasst dazu. Davor dieses Banner, ne, und dann durch die Generation hinweg eben diese Hommage an diese Vereinsliebe, die da einfach gelebt wird seit 60 Jahren in dieser Stadt und in dieser Region. Und auch auf der Gegenseite, ist es aufgegangen, ne? Also unabhängig von den Sachen jetzt, die auf den Platz geflogen sind, wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass das einfach scheiße ist und dass es eben auch genau dafür sorgt, dass es diese negativen Debatten gibt oder diese berechtigte Kritik an Pyrotechnik auch gibt, solange es eben Deppen gibt, die das werfen oder irgendwo hinschießen. Aber generell auch da war es ja zweiteilig, dreiteilig also der Pyro-Teil kam ja erst im zweiten Part sozusagen. Und zuerst war das ja diese Bingo-Karte bei Lok Leipzig sozusagen. Und dann hat man das Bingo-Feld so irgendwie ausgefüllt. Check, check, Haken dran. Und dann sozusagen den zweiten Teil der Choreografie unlocked, möchte man meinen. Also ich fand es auf beiden Seiten einfach wieder extrem geil. Rein optisch, wie gesagt, Klammer auf, nichts schmeißen, Klammer zu.
Naja, es war ja schon ganz cool, weil im Prinzip das ja unten dieses Banner dann auch sich gewechselt hat, ne? Und irgendwann dann da auch Bingo stand ja dann auch. Also in den Feldern stand halt sowas wie 60 Jahre Jubiläum und weiß nicht, was stand da noch? Randale oder irgendwas oder Hools oder irgendwie so. Und alles war.
Da war der Haken zuerst drin. Das war das erste abgehakte.
Naja, ein paar Sachen von denen, die da drauf standen, wurden eben auch an dem Spiel selber eben eingelöst, ne? Und aber war schon echt cool, also für vierte Liga. Sie hatten ja als Ziel ausgeschrieben, hatte ich ja auch letzte Woche drüber gesprochen, 9.066 Zuschauer und es waren, glaube ich, am Ende über 10.000, 10.200 oder so.
Ja, irgendwas in der Drehe.
Und Mario Basler war ja sogar am Start und es gab eine Legendenelf, in die Spieler reingewählt werden konnten und ja, am Ende muss man sagen, hat, glaube ich, dieses Geburtstagsspiel die Mannschaft ganz schön angetrieben, oder Alex? Was sagst du? Du hast ja vorhin eingeflogen mit, es stand nur eine Mannschaft auf dem Platz. Ich war ziemlich überrascht.
Ja, du hast es ja 90 Minuten gesehen im Gegensatz zu mir. Ich war ja in Ulm während des Spiels, aber ich habe mir natürlich die Zusammenfassung angeguckt und habe dann gestern in Ulm auch immer wieder auf den Ticker geguckt und entsprechend mir die Augen gerieben, weil ich das nun wirklich überhaupt nicht habe kommen sehen. Also, dass Lok Leipzig da so die Hucke voll bekommt im zweiten Abschnitt, das war so nicht zu erwarten. Vom CFC vielleicht die beste Saisonleistung. Also, es gibt ja so Tage, da läuft dann einfach alles zusammen und plötzlich läuft es einfach los und funktioniert. Und ja, hat mich dann doch sehr, sehr überrascht. Wir haben ja, glaube ich, das Spiel auch getippt, ne, im Vorfeld.
Ja, wir haben es getippt und wir müssen sagen, glücklicherweise haben wir Paddy, weil der hat unsere gemeinsame Tipper-Ehre gerettet. Er hat nämlich einen 2-1 für den Chemnitzer FC getippt. Wir beide haben auf Sieg Lok getippt. Deswegen Glückwunsch, mein Lieber, ne? Ganz ehrlich.
Danke, ja. Sagen. merkt ihr gerade
kommt total von Herzen.
Ja, ne, vor allem, ich merke dir gerade, mit welcher ruhigen Größe ich das so selbstverständlich entgegennehme, ohne das groß auszuschlachten, weil das inzwischen einfach so gang und gäbe ist. Nee, schade. Dann gerne nächste Woche. Das ist
übrigens gerade eine klassische Textbildschere.
Ja. Man hört es ja auch in der Tonalität an. Also.
Ja, ja, ganz humble ist er da und nimmt das so an. Ja, man muss schon sagen, also die haben sich das natürlich auf der einen Seite erarbeitet, aber hatten irgendwie auch ein bisschen Spielglück. Dann hatten sie ein Traumtor, dann haben sie witzigerweise in der 66. Minute einen Elfmeter bekommen, also in der Minute des Gründungsjahrs. Und am Ende war da noch ein Torwartbock von Lok dabei. Die waren echt, Lok war irgendwie nicht so wirklich auf dem Platz. Aber der CFC hat sich, wie du gesagt hast, beste Saisonleistung, hat sich das gut erarbeitet. Irgendwann sangen die Fans am Ende, ich glaube, es geht schon wieder los. Die haben so einen Roland Kaiser-Fan gesagt, das war auch schön. Der schaltet dann irgendwie 10 Minuten durch. Aber wirklich ein Spektakel mit allem drum und dran und ziemliches Fußballfest, muss man sagen. In der Halbzeit gab es einen schönen Beitrag, mit FCK und CFC-Legende Hans Meyer, der so ein bisschen von seiner Zeit erzählt hat und dass er da auch schöne Zeiten erlebt hat. Hatten sie im alten Stadion, weißt du, wo da haben sie auch über das Spiel geredet, worüber wir ja auch mal gesprochen haben, über das letzte Europapokalspiel zwischen dem BFC und dem CFC. Und Hans Meyer meinte nur, CFC. Und hier hat Helmer, der Schweinehund, hat uns hier einen Kopfball reingesetzt. Ja, fand ich sehr schön und war, glaube ich, auch ganz gut, dass das dann das einzige Spiel war. Da war auf jeden Fall die ganze Aufmerksamkeit des Wochenendes in der Regionalliga war da drauf und das Spiel hat es meiner Meinung nach auch verdient.
Ja, 100%. Und was sagen wir jetzt zu Lok Leipzig? Also die kassieren zum ersten Mal in dieser Saison 3 Gegentore und das direkt zum Jahresauftakt. Also wir können auf jeden Fall mal konstatieren, wir haben wieder einen Titelkampf in der Regionalliga Nordost, ne? Carl Zeiss hat ein Spiel weniger, 5 Punkte Rückstand, kann auf 2 rankommen. Das direkte Duell haben wir natürlich auch noch Anfang März. Also so deutlich, wie es zwischenzeitlich mal aussah, scheint es dann doch nicht zu werden.
Tja, ist vielversprechend, aber also ich finde es gut. Ich hätte halt nicht überhaupt gar nicht damit gerechnet und freue mich, wenn es da vielleicht dann doch wieder ein bisschen spannender wird und wir so einen schönen Titelkampf bekommen. Also
Spiel 1 nach Vertragsverlängerung von Jochen Seitz. Das haben sich alle Leipziger anders vorgestellt.
Hatte unter der Woche verlängert bis 2028. Mhm. War ja schon etwas fraglich, ob er überhaupt bleibt. Hat er ja auch selber so ein bisschen offen gelassen. Aber ja, gut. Er wird sicherlich schnell versuchen, alles zu korrigieren.
Ja, jetzt zu Hause gegen Eilenburg kommende Woche.
Jetzt zu Hause gegen Einburg und jetzt so langsam, würde ich sagen, können auch mal wieder die anderen Spiele dann stattfinden, oder? Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn da aus? Liegt in Leipzig noch Schnee, Paddy?
Es hat heute tatsächlich wieder extrem viel geschneit und draußen kratzt es auch die ganze Zeit. Also es kann sein, dass Frau Holle schon wieder sagt, Regionalliga in Leipzig, no way.
Es soll auch richtig kalt werden, ne? Also, oder ja, bleiben.
Wird wieder eklig. Ey, ich hasse wirklich das auch, weißt du, wenn du so letzte Woche, dann wirst du mal so, darfst mal so ankosten, bekommst mal so 10, 11 Grad und alles lebt plötzlich wieder, nur dass du es dann wieder so 3, 4 Tage genommen bekommst auf die rüdeste Art und Weise, das ist sowieso, also ich weiß nicht, ob hier Fußball gespielt werden kann, also wenn das, es geht ja auch um Frostthematiken, ne? Das ist ja nicht nur das Thema, dass der Rasen dann irgendwo vielleicht beschneit ist, weil den kannst du schippen, aber wenn der halt einfach gefroren ist, dann kannst du halt nichts machen. Und das ist eher die Hauptgefahr, die ich hier sehe, weil rein, wenn ich hier rausgucke, sieht es schon wieder übel aus. Naja, we will be schlauer.
So, wo es gar nicht übel aussieht, das ist die ARD-Audiothek. Denn in der ARD-Audiothek kann man sich wunderschöne andere Formate auch noch anhören. Unsere natürlich, im Osten geht die Sonne auf. Aber es ist ein Potpourri an wunderschönen Podcasts, die es da gibt. Und da haben wir auch noch einen Tipp für euch. Und zwar unsere Kollegen und Kollegen vom Sachsen-Politik-Podcast, die bringen das politische Geschehen in Sachsen jede Woche auf den Punkt. Es geht um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat und die Frage, ist Sachsen politischer Taktgeber für ganz Deutschland. Eine neue Folge gibt es jeden Freitag, genau da, wo ich gerade gesagt habe, in der ARD-Audiothek. Und dort gibt es auch noch ganz viele andere wunderschöne Formate zum Hören. So, Paddy, du hast schon gesagt, du warst am Samstag in Dresden unterwegs und man konnte so ein bisschen deine Vorbereitung auf dieses Spiel, es war, glaube ich, erklär uns das nochmal kurz oder erklär uns nochmal auf, das war dein erstes Live-Spiel in der Vollreportage für die Sportschau. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Genau, also sozusagen ab der zweiten Bundesliga. Ich habe ja dritte Liga schon viel gemacht, die letzten beiden Saisons, auch in Dresden viel, aber das war quasi jetzt so die nächsthöhere Liga und das erste Mal Vollreportage. Samstagabend Topspiel im Rahmen von Sportschau Live. Und ja, entsprechend lief die Vorbereitung nochmal intensiver als vorher, würde ich sagen. Und unterm Strich dann, wie es halt immer ist, viel zu viel vorbereitet. Also vor allem so diese ganzen bunten Sachen und Kuriositäten aus allen möglichen Richtungen von Spielern, von Trainern und so weiter und so fort.
Ja, hau mal eine raus, die du nicht eingebaut hast.
Na, was ich zum Beispiel cool finde, ist, also ich habe ja mit dem Videoanalysten von Elversberg 4 Jahre lang zusammen studiert. Das heißt, wir hatten natürlich einen anderen Draht und haben uns vorher auch lange unterhalten und gesprochen, dass ich so ein Grundgefühl kriege einfach, hey, was ist zumindest so generelle Elversberger Idee, ohne dass er mir jetzt verrät, wie die Dresden analysiert hatten, weil er Angst hatte, dass ich noch mit Dynamo telefoniere. so.
V-Mann, Paddy Fritsche.
V-Mann, Paddy Fritsche, ey, ohne Stelle, ist echt so. Und was ich zum Beispiel mega geil fand, Elversbergs Trainer, Vincent Wagner, der ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Aberglaube ist, oder vielleicht, ja, kann man vielleicht so nennen, der hat ein extrem krasses Verhältnis zur Farbe Grün. Und Vincent Wagner, der hat ein grünes Auto, der hat immer was Grünes dabei, der hat auch immer so ein grünes Armband. Und Elversberg Vereinsfarben ist ja mehr so schwarz-weiß. Und da gab es irgendwann vom Sponsor so ein bisschen Beef, sag ich mal, weil Vincent Wagner tatsächlich immer einen grünen Schal drum hatte. Und das hat ihn auch nicht angehoben, dass der Sponsor gesagt hat, ja, aber Vincent, mein lieber Vincent, das sind doch nicht unsere Vereinsfarben. Und jetzt ist es so, dass Vincent Wagner, Elversbergs Cheftrainer, einen schwarzen Schal umhat vom Sponsor des Vereins, auch entsprechend halt schwarz als Vereinsfarbe, aber innen drin eingenäht ist dieser grüne Schal. Das heißt, er trägt trotzdem diesen grünen Schal, weil er den eingenäht hat, also einnähen lassen hat, nicht von der Partnerin oder so. Keine Ahnung, das ist wirklich so, ist kein Scheiß. Und also das ist so, wissen Sie, das ist ein Aberglaube halt dann, ne? Also das war so eine Sache aus diesem Spiel, die mich auch fürstlich amüsiert hat in der Vorbereitung, die ich auch mal in einer ruhigen Phase, beziehungsweise als Verletzungsunterbrechung war, platzieren das ist aber auch, konnte.
Das ist aber auch eine 1+ in Vorbereitung, würde ich sagen. Da bist du wirklich tief reingegangen.
Das ist mir wirklich sehr, sehr
tief reingegangen. Die Schalinnenfarbe des Gästetrainers weiß. Dann bist du gut vorbereitet. Wirklich,
also schon top vorbereitet. Nee, und sonst habe ich mich vor allem natürlich auch ja, spielerisch und taktisch mit den Teams beschäftigt, logischerweise nochmal mehr als ohnehin schon.
Aber dann kannst du uns ja sicherlich erklären, warum es in der ersten Hälfte eigentlich wieder ganz gut aussah für Dynamo und was ist dann in der zweiten Hälfte passiert?
Ich glaube, und das ist so ein generelles Gefühl, Dynamo Dresden schafft es auch konditionell so 35, 40 Minuten am absoluten Limit zu performen gegen jede Mannschaft in dieser Liga. Und schafft es dann nicht mehr. Und das ist so ein bisschen, ich weiß bis heute nicht, wie ich das finden soll. Dresden muss am Maximum spielen, um eine Chance zu haben. Und jetzt sagt jeder natürlich, ja, müssen alle Mannschaften immer Maximum spielen. Und dann kam Elversberg raus aus der Halbzeitpause, war ein bisschen aggressiver am Anlaufen, hat das Gegenpressing ein bisschen weiter vorgeschoben. Und schon hatten sie viel mehr Kontrolle in dem Spiel und hatten auch dann den höchsten Expected Goals-Wert dann in der zweiten Hälfte und haben einfach dann auch sich ein bisschen besser auf das Gegenpressing eingestellt von Dynamo Dresden. Wir haben alle so ein bisschen erwartet, dass Dresden auf Hertha BSC wiederum guckt, weil die haben ja gegen Elversberg in der Vorwoche 3:0 gewonnen und haben das zum Beispiel in einem ganz tiefen 4-4-2-Block verteidigt. Und diese beiden Viererketten, die standen so eng beisammen gegen Elversberg, um Elversberg eine große Stärke zu berauben. Das ist eben dieses Spiel zwischen den Linien. Das sind diese beiden Flügelpositionen, Petkov und der Ex-Dresdner Tom Zimmerschied, die da immer wieder auch invers reinkippen Richtung Zentrum und dann aber eben diese Halbräume auch brauchen, um da ein bisschen kreativ zu spielen. Und deswegen war so die Erwartungshaltung, okay, Da wird Dresden sicherlich die Räume genauso zumachen. Haben sie dann nicht. Sie haben dann viel auch im 4-3-3 verteidigt gegen den Ball, was erstmal Schnieps egal ist. Jedenfalls aber gab es dann in der Halbzeitpause die Reaktion und die Anpassung darauf von Elversberg. Und ja, weil die eben Dresden auch im 4-4-2 erwartet haben gegen den Ball. Und dann hast du plötzlich festgestellt, ja gut, eine Anpassung und es hat funktioniert und Dresden kam gar nicht mehr raus. Und Dresden kann dann auch nicht mehr wirklich so viel irgendwie nachlegen, wenn man dann irgendwo diese Körner verballert hat, um in der ersten Hälfte die so offen zu gestalten, da die Chancen nicht macht, habe ich häufiger das Gefühl, dass es in der zweiten Hälfte dann oftmals nicht mehr funktioniert. Klammer auf, Schalke, das Argument natürlich, ja, logischerweise, kommt dann direkt in die Gegenrichtung. Aber Elversberg war einfach mit Minimalsanpassungen in der zweiten Hälfte. Also es war irgendwie was absehbar, dass es irgendwann knallt.
Naja, die spielen halt auch irgendwie einen ganz guten Ball. Ich meine, die sind Dritter. Ne? Letzte Saison waren die schon gut drauf. Hätte auch niemand gerechnet, dass die diese Saison wieder so gut spielen. Und für Dynamo muss man schon auch sagen,
ist für mich das ganz in diesen kurz, Wochen... Gregor, für mich die größte Überraschung im deutschen Profifußball. Die SV Elversberg. Ja. Das ist Wahnsinn. Wie man so dramatisch scheitern kann in der Vorsaison. Dann Horst Steffen weg als Erfolgstrainer. Und alle sagen, ja gut, die wird es erwischen. Die werden absteigen, die haben ihre Leistungsträger verloren. Und dann schaffen die es, nach so einem Umbruch wieder da vorne mit dabei zu sein. Dann verlieren sie Ebno Talib als Top-Torjäger und sind trotzdem mit dabei. Es ist unfassbar, wie die diese Rückschläge wegstecken und einfach immer weiter guten Fußball spielen.
Ja, ist sicherlich auch kann sicherlich auch ein Vorbild sein für andere Mannschaften. Was ich noch sagen wollte, Dynamo hat natürlich in diesen Wochen auch einfach ein brutales Programm. Ne? Letzte Woche gegen Schalke, jetzt am Wochenende gegen Elversberg. Am kommenden Wochenende spielen sie gegen Hannover und danach gegen Darmstadt. Das sind Platz 1, 2, 3 und 4 in der zweiten Liga gerade. Also das ist
aber schon... Aber und jetzt mal Butter bei die Fische. Gott, ganz schlimm. Aber das Problem ist halt, dass du trotzdem genötigt bist, irgendwie eigentlich aus den nächsten zwei Spielen mindestens mal vielleicht 3 Punkte mitzunehmen. Weil selbst 2 Remis sind dann wieder zu wenig, weil dieser Abstiegskampf so eng ist in dieser zweiten Fußball-Bundesliga. Und du hast von den anderen Teams, die unten drin stehen, hast du immer eine Mannschaft dabei pro Wochenende, wo irgendwo ein Sieg gegen ein Top-Team vom Laster fällt. Das heißt, du bist ja trotzdem irgendwo gezwungen. Also ich stand auch kurz und dann nach Abpfiff im Stadion und hab überlegt und auch mit Fenstern davor gesprochen. Gut, Elversberg, ne? Im Normalfall, wenn das Spiel halt normal läuft, dann nimmst du halt nichts mit aus diesem Spiel. Aber du hast null diese Erlaubnis, so zu denken, an keinem dieser 34 Spieltage, weil dieser Abstiegskampf so eng ist hinten. Du musst in jedem Spiel, und da bin ich sehr gespannt jetzt, wie das in 2 Wochen aussieht, weil das könnte halt sehr düster sein, wenn eben bei den anderen Teams ein bisschen was vom Laster fällt.
Ja, total. Mitten im Abstiegskampf ist auch der erste FC Magdeburg gestern komplettes Abstiegsduell gegen Arminia Bielefeld, die mittlerweile auf Platz 10 sind, aber nur 4 Punkte vor dem FCM auf Platz 16. Ne? Also das ist wirklich alles wahnsinnig eng. Und ich habe es euch gestern direkt geschrieben, weil ich habe das Spiel auch geschaut. Magdeburg bekommt wieder ein Tor nach einer Ecke. Ja. Also wir erinnern uns, letztes Wochenende gegen Fürth, 3 Gegentore nach Ecken. Genau.
Und diesmal auf etwas andere Art und Weise, muss man sagen. Ne?
Das muss man sagen, na klar, Patrick Sander hat es auch im Interview direkt danach gesagt, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, das hat nichts mit den 3 Ecken in Fürth zu tun. Aber ja gut, am Ende, weiß ich nicht, trainierst du Ecken oder trainierst du Ecken?
Hast du dich wieder durchs Kommentarfeld gegraben bei Magdeburg? Vielleicht gibt es da wieder irgendwelche Zuschriften und Post an Reimann oder wird er diesmal in Ruhe gelassen?
Ich habe mich tatsächlich nicht durchgegraben, aber ihm dieses Tor anzukreiden, das wäre schon etwas hanebüchen, finde ich. Also das ist halt eine sehr gut getretene Ecke und der Bauer kommt da zum Kopfball und wuchtet den einfach aus 5 Metern oder so da rein. Da ist dann Reimann relativ chancenlos, denke ich.
Ja, ich glaube auch, ihm ist da nichts anzukreiden, er hat sonst eigentlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Es ist schon die 8. Heimniederlage für den FC Magdeburg in dieser Saison. Da werden natürlich Erinnerungen wach an fast das Rekordjahr. Wir erinnern uns ja, letztes Jahr haben sie ja, glaube ich, über 11 Monate zu Hause nicht gewonnen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und was ich noch ganz interessant fand, Patrick Sander hat über das Spiel gesagt, der Ball war so relativ viel draußen, der Ball war viel in der Luft und die kamen nicht so wirklich in den Spielfluss rein. Ne? Also dadurch sind die nicht so richtig in die Abläufe reingekommen und Damit hat er so ein bisschen auch die Leistung erklärt, wo ich jetzt so dachte, naja, aber das Spiel war halt gestern einfach kompletter Abstiegskampf. Also Abstiegskampf ist halt, der Ball ist vielleicht viel draußen, es wird nicht schön gespielt, der Ball fliegt viel durch die Luft. Wo ich mir dann so denke, ist Magdeburg also zu gut für den Abstiegskampf? Oder was meint Patrick Sander damit?
Das kannst du ja vor allem auf alle anderen Vereine da hinten auch adaptieren, ne? Also ich würde sagen, dass, wenn du guckst, wer so hinten drin steht, Kiel und auch Dresden hat zumindest den eigenen Wunschtraum, einen ordentlichen Ball zu spielen, auch wenn aus dem Open Play nicht so viel funktioniert in der Saison bisher, vor allem in den letzten Wochen. Das sind alles Mannschaften, die halt kicken können, irgendwie, irgendwo. Dafür ist es die zweite Bundesliga. Und ich würde jetzt aber nicht sagen, dass Magdeburg per se die Mannschaft ist, die die größte individuelle Qualität hat im Kader. Also
ich sag mal, spielerisch ist das, was der SFC Magdeburg anbietet, das kennen wir ja schon seit Jahren, zumindest wenn wir den Tabellenkeller uns angucken, mit das Beste der zweiten Liga. Das ist schon immer wieder bemerkenswert und wir hatten ja auch über Wochen immer wieder die Thematik, dass sie die Chancen haben, aber sie eben nicht nutzen. Aber was die da am Ball können, wenn Artig loslegt oder wenn Zukowski am Start ist und so weiter, das ist schon besonders. Aber sie haben halt viel zu viel liegen lassen in der Hinrunde und hängen dementsprechend trotz immer wieder guter Wochen nach wie vor so ziemlich tief da unten drin.
Ja, und am Ende musst du dir halt aber auch trotzdem als FC Magdeburg überlegen, wenn du spielerisch gut bist, aber du musst ja trotzdem den Abstiegskampf annehmen, ne? Also du wirst ja genau wieder solche Spiele haben wie gegen Bielefeld, die einfach dreckig sind, die eklig sind und dann kannst du dann halt nicht sagen, naja, wir sind halt nicht in unsere Abläufe reingekommen. Das ist halt am Ende. Das
geht nicht.
Ne? Deswegen meine ich so ein bisschen und provokant vor allem, die Frage gestellt, sind also, die zu gut? Also,
wann kommt der Switch auch im Kopf? Ne? Also, eben, weil du kannst natürlich auch noch, wir haben jetzt zwei Drittel rum dieser Saison. Also es ist schon wieder Februar, es ist eigentlich schon, ne, wir zocken jetzt noch knapp 3 Monate oder genau 3 Monate. Am 17. Mai ist dann der letzte Spieltag der zweiten Liga. Das sind 3 Monate. Wann kommt so diese Erkenntnis und wie sieht ja vor allem dann auch aus auf dem Rasen? Also dieses Abstiegskampf annehmen, weil du kannst den Jungs ja jetzt auch schlecht sagen, spielt mal bitte einen schlechteren Fußball, aber seid erfolgreicher
voll,
dafür. Ne?
Voll,
also das total. Kannst du ja auch nicht sagen. Ne? Also
deswegen mega spannende Phase in der Saison und ich bin echt gespannt, wie die das regeln, Ibold und Sander. Nächste Woche spielen sie auf Schalke.
Samstagabend,
Topspiel.
Topspiel, oder? Boah, geil.
Haben die danach auch schon wieder gesagt im Interview. Also Neuenberger und auch Sander haben gesagt, ey, das wird für alle einfach der Hammer, da zu spielen. Das ist Champions-League-Atmosphäre. Und ich war ja auch letzte Woche da. Da war selbst 13 Uhr am Samstag war ja da komplett Alarm. Oder 14
Unter Flutlicht noch. Und ganz kurz, weil wir gerade bei Schalke sind, habt ihr den Dialog mitbekommen zwischen Miron Muslic und Kurucay? Die haben ja jetzt...
Also denkt immer nur an... Er denkt immer nur an Lamadjou, ne?
Das ist Wahnsinn. Der Kurucay hat gesagt, Trainer zu Miron Muslic, ich kann Tore riechen. Da sagt Miron Muslic, das Einzige, was du riechst, ist ein Lamadjou. Dann spielen die in Kiel, Kurucay macht das Tor und Muslic geht in die Kabine und sagt, sorry, war nicht so gemeint.
Ist das ich hoffe, er hat ihm Lamadjou in die Kabine reingebracht.
Ja, genau.
Aber es ist irgendwie witzig, weil Schalke ist natürlich auch mal so ein polarisierendes Thema. Da wird geschrieben. Und ich hatte auch letzte Woche irgendwann einen Artikel gelesen, weil es wurde ja wieder so eine Krise herbeigeschrieben für Schalke, ne? Weil sie halt irgendwie ein paar Spiele nicht abgeliefert haben. Und dann hieß es auch, ja, in der Kabine gäbe es auch Stunk, weil da wird wohl zu oft das Wort Brattee fallen, also quasi Bruder
auf Bosnisch, ne? So oder die Bosnisch, Ecke da.
Genau. Ja. Also wird halt auch gerne immer angenommen, solche Themen, ne? Aber das Lamadjou-Thema ist
natürlich. Das Lamadjou-Gate auf Schalke. Ja. Mal gucken, wie es dann in der Magdeburger Gästekabine riecht da nächste Woche. Vielleicht hängt da so eine Lamadjou-Duftkerze oder so. Um die Gegner zu verwirren. So.
Ja, ein sogenanntes Gate, ein Tor- oder Nicht-Tor-Gate, gab es auch bei der für mich aufregendsten, sensationellsten Szene des Wochenendes, und zwar in Cottbus. Boah. Die Lausitz hat getobt, denn Cottbus hat nur 1:1 gegen Mannheim gespielt. Und ja gut, es war so eine wilde Schlussphase, vor allem durch die Szene in der, weiß gar nicht, 97. oder 98. Minute. Wir waren auch schon wieder 3 Minuten über die Nachspielzeit drüber. Es gibt eine Ecke von Cigerci und einen Kopfball. Und alle Cottbuser Spieler reißen die Arme hoch, weil sie das 2-1 Siegtor geschossen haben. Der Einzige, der aber auch was mit den Armen macht, und zwar eine Kein-Tor-Geste, ist der Schiri. Und es kann eigentlich niemand auf diesem Platz fassen. Also vor allem natürlich von denen, die rot-weiß getragen haben. Ja, weil sie natürlich den Ball drin gesehen haben. Und dann ging es natürlich richtig los. Es wurde viel spekuliert, es wurde sich angekeift. Es gab kurz kleine Rangeleien. Das Spiel war dann aber vorbei. Und dann ging es los. Ich habe mich wahnsinnig drüber aufgeregt, weil ich habe das Spiel bei Magenta geschaut. Und die haben einfach nicht diese Szene nochmal gezeigt. Und ich saß da die ganze Zeit vom iPad und war so, jetzt zeigt es doch einfach nochmal. Weil der Kommentator meinte die ganze Zeit so, ja, war er jetzt drin? Hä? Wieso pfeift er denn jetzt ab? Wieso gibt er denn die nicht? Ich so, ja, zeig doch einfach die Szene nochmal. Ja. Dann kam erst nochmal Werbung und hier und da. Und dann haben sie die Szene halt irgendwie nochmal eingespielt. Und man muss sagen.
Dann aber auch rauf und runter, muss man sagen, ne?
Dann aber auch natürlich
also rauf erst und runter. Diese ganzen Emotionen da eingesammelt nach Abpfiff, weil da ja auch pausenlos was passieren konnte mit Spielern, die am Boden lagen und hier nochmal gerangelt und so. Ja, und dann wurde rauf und runter diskutiert. Und es war ja tatsächlich, weiß ich, wie es dir ging, auch eine Szene. Also ich saß im Presseraum in Ulm und habe da die Schlussphase geguckt und brauchte erstmal 3-4 Einstellungen, bis ich überhaupt verstanden habe, was da passiert ist. Weil das Kuriose war ja, das Netz zappelt und ja, du denkst, ja, der Ball ist da ja irgendwie eingeschlagen und der Ball war aber gar nicht im Netz. Und ich denke, hä, was ist das für eine Szene, was ist da passiert?
Ja, ich habe es auch lange nicht gecheckt. Das Netz hat gewackelt, weil der Keeper das berührt hat.
Genau.
Dann hatten sie bei Magenta immer nur diese die Hintertor-Einstellung, wo du es aber auch nicht so richtig sehen konntest. Man konnte sich das dann aber so zusammenreimen, dass der Ball quasi vom Keeper gehalten wird oder an den Keeper prallt und der Keeper steht aber einen halben Meter hinter der Torlinie.
Genau.
Weshalb natürlich dann alle gesagt haben, okay, der Ball war drin. Die ganzen Mannheimer haben natürlich im Interview danach gesagt, die hat man ja auch mal die Szene gesehen, da haben dann gesagt, ja, also so wie ich es jetzt sehen würde, ist er nicht drin, klar. Die Kopfbusser ja, da wieder, der ist natürlich klar drin. Es war herrlich und auch tatsächlich hat man auch selten, zumindest in der ersten Stunde bei Instagram, waren die Kommentare total 50-50.
Ja.
Also ich hab dann viel gelesen und war so, ja, man sieht, er ist klar drin. Also ja, klar, kein Tor. Und Auflösung hat dann erst Radio Cottbus, unsere lieben Kollegen von Radio Cottbus, die irgendwoher einen Schnappschuss bekommen haben, von der Seite dann. Also eigentlich dachte ich mir dann, aus der Sicht des Linienrichters.
Ja.
Und da hat man dann ganz klar gesehen, dass der Ball im Tor ist und hinter der Linie ist.
Ja. Sogar noch ein stumpferer Winkel eigentlich, ne? Also sogar noch so ein, zwei Meter Versatz, weil der Linienrichter ja eigentlich sollte mit einem breiten Sidestep dann quasi im Feld stehen, ne, um das genau sehen zu können. Die vielleicht können wir auch mal über ihn sprechen, weil das ist natürlich, also das tut mir, und das hat ja, glaube ich, auch Pele Wollitz gesagt nach dem Spiel, es tut einem ja nur noch leid. Also wir hatten wieder durch alle Ligen hindurch von allen Emotionsbolzen, die wir so lieben und schätzen, wieder Aussagen in Richtung Schiedsrichter. Und da gehört natürlich auch ein Pele Wollitz mit dazu, der ja aber vor allem erstmal sagt, es tut mir nur noch leid. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste. Das will ja niemand von uns auf irgendeine Art und Weise. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo einen Job, ne, schlecht machen oder reinscheißen oder irgendwas passiert, das Schlimmste, was du ja hören möchtest, ist, es tut dir eigentlich leid. So, und
naja,
aber
Er hat noch ein bisschen was anderes gesagt dazu noch. Er meinte, er beobachtet, dass die Schiris kein Selbstbewusstsein mehr haben oder zu wenig Selbstbewusstsein. Weil eben durch diese ganze Entwicklung mit VAR denen so ein bisschen die Verantwortung genommen wird und die deswegen einfach nicht mehr entscheiden wollen oder nicht mehr so gerne entscheiden. Und danach hat er dann noch gesagt, dass er, also es waren 10.000 Zuschauer im Stadion, er meinte, wenn 16.000 da sind, wird das Tor anerkannt. Weil die Wucht viel größer ist. Also finde ich auch eine sehr, sehr steile These. Also
ich muss sagen, ich darf mich jetzt dazu nicht groß äußern. Ich habe nächste Woche, ihr kennt das schon, ich habe nächste Woche das allererste Mal in meinem Leben Pele Wollitz vor dem Mikrofon. Beim Sonntagskracher in Aue, beim Ostderby. Deswegen muss ich mich jetzt da noch komplett enthalten, dass er auch mit mir redet. Aber die Aussage, ich sag mal so, mutig.
Fand ich auch mutig, aber ich glaube, sorry, Jack.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich es grundsätzlich erstmal stark fand, wie er sich da gestern präsentiert hat, weil er eben nicht draufgehauen hat, sondern sogar das Schiedsrichtergespann noch bis in den Kabinengang begleitet hat, um zu demonstrieren, was die hier gemacht haben, das ist in Ordnung. Das ist ja in Cottbus immer so ein bisschen heikel, weil der Kabinengang in die Heimkurve reinführt. Und dass er da mitgegangen ist und dann anschließend gesagt hat, ich mache ihm selbst jetzt erstmal keinen Vorwurf, sondern das gesamte System im Schiedsrichterwesen, das krankt so ein bisschen. Das fand ich erstmal ziemlich stark. Und ich muss auch sagen, dass ich da jetzt nicht von einer krassen Fehlentscheidung sprechen kann. Also natürlich ist der Ball drin, aber wir haben das ja erst festgestellt, nachdem wir dieses Foto gesehen haben.
Nein,
und vorher haben wir dieses Ding in 3 oder 4 oder 5 Einstellungen uns angeguckt. Und es war immer so, dass wir gesagt haben, boah, es ist nicht hundertprozentig aufzulösen und wir können es nicht hundertprozentig klar machen. Also
ja, und wir haben ja auch gerade gesagt, wir haben uns diese Szene ungefähr 78 Mal angeschaut. Der Linienrichter und der Schiri haben sie sich genau einmal angeschaut und das war und kurz danach mussten sie entscheiden, ob es ein Tor ist oder nicht.
Genau.
Und dann, dass es natürlich da so wahnsinnig viel Verwirrung gibt, weil da eben dieses Netz wackelt, ne? Und das kommt ja alles dazu, aber das müssen die halt in einem Bruchteil entscheiden und das war dann in dem Fall vielleicht auch ein bisschen Pech.
Lass uns vielleicht noch einen Gedanken, weil ich finde die These so spannend, da sind wir so drüber geflogen mit dem Thema Selbstvertrauen.
Mhm.
Wie seht denn ihr das? Also nehmt ihr Schiedsrichter als weniger selbstbewusst wahr? Weil in der dritten Liga könnte man ja jetzt als Gegenargument sagen, gibt es den VAR ja nicht. Das heißt, da hat man es ja gar nicht in Anführungszeichen gelernt, außer in Schiri-Schulungen in der Sommervorbereitung sich drauf zu verlassen in dem Sinne.
Ja, ich glaube schon, dass dieses Verantwortungsthema, das ist ja ein generelles, ja gut, in der dritten Liga ist schwierig, gut, manchmal pfeifen sie ja auch dann ein bisschen höher und so, aber ich glaube schon, dass da schon ein bisschen Verantwortung verloren geht und die eher sich so noch verlassen, also so von wegen, ich pfeife jetzt und wenn es falsch ist, wird es ja eh korrigiert. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich glaube, dass, das wabert schon so unterschwellig schon immer so ein bisschen mit, leider.
Das ist das eine und ich stelle es ja bei mir zum Beispiel auch fest und bei im Grunde allen, mit denen ich darüber rede, die Unsicherheit, was Regelauslegung und so weiter angeht, stimmt, die ist ja eminent gewachsen in den letzten Jahren, weil pausenlos durch diese VAR-Anpassungen die Regeln verändert werden. Und ich glaube, man kann schon feststellen, dass die Qualität der Schiedsrichter auf dem Platz deutlich schlechter geworden ist, als sie noch vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Jahren war. Und dass natürlich diese Unsicherheit auch bei Drittligaschiedsrichtern spürbar ist, insbesondere dann, wenn sie aus höheren Ligen den VAR gewohnt sind. Und was ich ganz besonders tatsächlich irritierend fand, waren die Rufe nach dem VAR angesichts dieser Situation in Cottbus. Wo ich sage, also jetzt ist doch wirklich irgendwann mal gut. Wir gucken uns diese Situation 70 Mal an und sind uns nicht sicher, bis wir 2 Stunden nach Abpfiff dieses Foto bekommen. Und da gibt es tatsächlich Leute, die sagen, jetzt ist aber endgültig der Beweis angetreten, dass wir in der dritten Liga den VAR brauchen. Also völlig, völlig gaga, worüber man
wenn
tatsächlich nachdenken muss.
Technik.
Da, genau das. Wenn es die auf halbwegs kostengünstige Art und Weise möglich machen würde, sie zu installieren, dann wäre das natürlich etwas, was die dritte Liga nach vorne bringt.
Cottbus fehlen jetzt dadurch natürlich 2 Punkte. Mal schauen, wir hoffen, dass es nicht am Ende an diesen 2 Punkten irgendwie liegt. Ich habe daraus so ein bisschen die Frage abgeleitet, was sind denn die größten Was-wäre-wenn-Momente im Fußball, die ich jetzt hier gerne auch mal an die Community stellen würde. Also sowohl vielleicht auch die persönlichen mit so einer ähnlichen Situation, wo es vielleicht mal eine Schiri-Entscheidung gab oder einen Pfosten- oder Lattentreffer in der letzten Sekunde. Vielleicht habt ihr da ja auch solche schönen Geschichten wie letzte Woche bei euren hohen Ergebnissen. Also was sind die größten Was-wäre-wenn-Momente im Fußball, generell im Fußball, bei Spielen, die ihr gesehen habt oder vielleicht auch, die ihr selber erlebt habt. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Würden wir gerne hören.
Habt ihr einen spontan im Kopf, Männer? So einen Moment, wo ihr sofort sagt, das ist ein What-If, das tut mir immer noch weh?
Ja, Champions-League-Finale 2013. Der BVB, die bessere Mannschaft in der ersten halben Stunde. Und Kuba hat die große Chance zum 1:0 auf dem Fuß, macht sie nicht. Was wäre, wenn der Ball drin gewesen wäre und was wäre, wenn die Bayern die Platzverweise bekommen hätten, die sie bekommen hätten müssen, nämlich Ribéry für seinen Ellenbogenschlag und Dante für sein Foul an Reus, dann wäre das Ganze wahrscheinlich anders ausgegangen.
Hier steckt noch viel Schmerz mit drin in dieser Antwort.
mir fallen natürlich da auch Sachen ein aus der Fastmeistersaison vom BVB. Also,
oh ja.
Das Elfmeter, wäre,
wenn es in Bochum den Elfmeter gegeben hätte?
In Bochum den Elfmeter, was wäre, wenn eventuell auch in einem Spiel gegen Mainz ein Elfmeter reingeschossen worden wäre? Naja.
Ja.
Also da gibt's, wenn man da sich da so mal so ein bisschen reinnimmt, gibt's da eigentlich ganz schöne Sachen. Wir sind gespannt, was er uns so schreibt. Lass uns noch kurz über Aue reden, die ja als Abstiegsgespenst in Köln verkleidet aufgetreten sind. Und da gab es ja auch eine Torszene, ziemliches Slapstick-Ding, ne? Also, wer war's? Ich glaube, Zobel, der das Ding da reinlegt, oder?
Ja,
das war, also, das war so ein Kullerball im Zweikampf und er will den eigentlich noch klären und schießt den dann unglücklicherweise gegen den Innenpfosten.
Mitspieler ja, er grätscht so, ne, und trifft ihn mit dem Knie im Fallen und trifft ihn genau so, dass
ist,
er dann...
Ich glaube, es ist so eine Mischung, glaube ich, auch aus Rückpass, glaube ich, ne, so auf Martin Mendl im Kasten so ein bisschen ihn gesucht irgendwie, es war so eine, es ist genau so eine krumme Gurke, die eben dann dafür sorgt, dass so ein Treffer auch fällt, also das war so ein Mischmasch aus allem und dann fliegt er da rein, ey, da, boah.
Also wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Der Barilla, der da hinterher rennt, warum Barilla zieht der nicht durch?
Das habe ich mich auch gefragt.
Also wenn der durchzieht und sich mit der Grätsche einfach auf gut Glück auf die Linie legt, dann geht der Ball nicht rein. Es ist natürlich undankbar, weil er auch nicht weiß, wohin springt der Ball. Und wenn ich jetzt die Grätsche ansetze und der springt wieder ins Feld, nehme ich mich selbst aus dem Spiel. Also für Barilla keine leichte Situation. Aber man sieht so einen Moment des Zögerns. Ja. Und wenn es den nicht gibt, dann fällt das Tor auch nicht.
Und ist auch krass, weil das in den Kommentarfeldern beim Spieltagspost von Erzgebirge Aue, da kannst du so richtig schön an den Emotionen und an den Kommentaren ablesen, wer hat die Kommentare geschrieben, so heißt es 0-2 stand und wer hat Kommentare nach dem Spiel geschrieben. Davor war so wirklich wieder Haut drauf und Abmelden und Regionalliga und ganz schlimm und auch ganz viel so Richtung halt Barilla, ne, so auch dieses Thema, ey, wieso gehst du da nicht hin und Einsatz zeigen, keiner kämpft mehr, bla bla bla. Und dann gibt es so einen Bruch und dann kommen die Kommentare mit, ja, krasser Kampf und wir leben noch und es brennt Licht und es ist starke Mannschaftsleistung und Kollektiv und so. Also der Fan, der glaubt noch dran und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dass man noch an alles glaubt im Erzgebirge.
Ja. Also ich sehe die Chancen deutlich geschrumpft tatsächlich in den letzten Wochen, weil dadurch, dass der erste FC Saarbrücken jetzt seine Sieglosserie beendet hat. Die haben ja, glaube ich, 16 Spiele am Stück nicht gewonnen. Haben jetzt den Trainer gewechselt. Janikis hat mich ein bisschen gewundert, weil der bei 1860 eigentlich nicht so viel bewegt hat. Aber wie auch immer, neuer Trainer, neuer Sportchef in Saarbrücken. Darauf folgend sofort der erste Sieg. Und also, dass der erste FC Saarbrücken absteigt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil die haben eine individuelle Qualität im Kader, dass es wirklich ein absolutes Rätsel ist, wie eine solche Mannschaft so lange nicht gewinnen kann. Es würde mich massiv wundern, wenn die in 4-5 Wochen immer noch so eng da unten mit dabei sind, wie sie es aktuell sind. Also die, glaube ich, bekommst du nicht mehr. Du hast jetzt schon 3 Punkte Rückstand auf Saarbrücken.
An der Stelle, die individuelle Qualität, die schustern wir ja auch seit einem Dreivierteljahr schon Erzgebirge Aue zu. Und das ist ja auch was nicht nur unsere Meinung ist. Ja, 100%. Wir sprechen bei Saarbrücken davon, dass wir ja vor der Saison gedacht haben, okay, die können mit angreifen oben, wollen das auch. Aber wie gesagt, auch in der Drittliga, so im Drittliga-Meinungsspektrum, da hat Aue stattgefunden zwischen 6-8, sagen wir immer so magisch. Oder mindestens mal ganz, ganz gesichertes Tabellenmittelfeld. Also das ist jetzt nicht so, dass die individuelle Qualität von Aue da auch vor der Saison geschrien hätte, Abstiegskampf pur.
Nee, aber ich sehe grundsätzlich Saarbrücken schon deutlich stärker besetzt als Erzgebirge Aue. Ja. Deswegen galten die ja auch für viele als einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg. Jetzt hast du schon 3 Punkte Rückstand und ich glaube, dass diese Negativserie Saarbrücken nur möglich war, weil Fußball halt irgendwann im Kopf stattfindet und du die Spiele einfach nicht mehr gewinnst und gar nicht weißt teilweise, wie das jetzt sein kann. Also Saarbrücken, glaube ich, wird Aue nicht mehr einholen. Auf Regensburg hast du schon 4 Punkte Rückstand. Die kannst du kriegen, aber die sind natürlich auch stark besetzt als Zweitliga-Absteiger. Und Alemannia Aachen habe ich jetzt mehrfach gesehen, die sind so stabil mittlerweile, außer bei Standardsituationen und in der Schlussphase, dass das auch für mich schwer vorstellbar ist. Und dann sind wir schon bei Stuttgart 2, 8 Punkte Rückstand auf Rang 13. Also das wird für den FC Erzgebirge Aue ein extrem harter Kampf und ein extrem weiter jetzt, Weg, um da noch irgendwie rauszukommen.
Weißt, du hast Cottbus, du hast Osnabrück, die plötzlich auch wieder mittendrin sind da oben. Dann hast du 1860 im Grünwalder, was immer eklig ist. Und dann hast du am 7. März, 14 Uhr, nach der englischen Woche, hast du Heimspiel gegen Aachen. Und im Worst-Worst-Case, Küppi, wenn wir es mal weiterspinnen, jetzt die nächsten vier Spiele, kann das am 7.3. bereits ein Spiel sein, wo du danach Taschentücher brauchst in Aue. Also so schlimm noch nicht, aber zumindest so emotional könnte das ein Klatscher sein, von dem du dich nicht erholst.
Ja, du musst auf jeden Fall aus diesen Spielen, wo du klarer Außenseiter bist, einige Punkte mitnehmen, weil sonst wird's richtig dunkel.
Und eins davon, würde ich sagen, machen wir als kleines Tippspiel diese Woche, und zwar das kommende Ostderby. Pelli, du bist da, wirst Pelle Wallace vom Mikro haben, und ich würde sagen, du darfst dafür den ersten Tipp jetzt abgeben.
Ja, also emotional würde ich gerne weiter auf Aue tippen. Natürlich, das möchte ich immer noch davor geschoben sagen, aber ich will ja auch das Tippspiel gewinnen. Und ich sage, das wird ein 3-1 für Cottbus.
Küppi. Ich gehe auf ein 1-1.
Ich sage, Aue gewinnt das jetzt mal dreckig mit 1-0. Wir werden es alle sehen können und ihr auch, und zwar im MDR am Sonntag. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch Richtung Ende. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu schnacken. Ich schließe noch mit einer Nachricht, die letzte Woche, glaube ich, viele Leute getroffen hat. Und zwar hat jener Legende und Aufstiegsheld Heiko Weber eine Krebsdiagnose bekommen. Und absolute Legende, hat jener in die zweite Liga geführt. Und Carl Zeiss verantwortlich, haben jetzt eine Spendenaktion ins Leben gerufen für eine Schmerztherapie, damit das alles ein bisschen erträglicher wird. Die sagen, er hat immer alles gegeben. Jetzt ist es Zeit, ihm was zu geben. Und den Link dazu findet man auf den Seiten des MDR. Kann man einfach mal googeln und ja, da vielleicht unterstützen. Absolute Legende. Und der Gedanke ist, glaube ich, der richtige. Und Jungs. Ja.
Also ganz, ganz kurz noch, Gregor. Es sind, ich habe vorhin noch mal geguckt, über 37.000 Euro sind schon zusammengekommen.
Ah ja, super.
Also es ist wirklich Wahnsinn, was da für eine Solidarität an den Tag gelegt wird. 910 Personen haben schon gespendet. Und,
wie viel? 37?
Also Spendenziel 1000, ist ja. 55.000, und jetzt fehlen noch 6 Euro bis zu 38.000.
Weil ich hatte gestern Abend geschaut und da waren es, glaube ich, irgendwie so knapp über 30. Also richtig gut, dass da ordentlich was zusammenkommt. Und ja.
Ja, also eine Legende des Ostfußballs hat das letzte Tor der DDR-Oberliga gemacht und den FC Carl Zeiss damit in die zweite Liga geschossen damals. Und ich hatte ja auch persönlich schon oft mit ihm zu tun in seiner Zeit an den verschiedenen Stationen als Trainer. Und ich muss sagen, also mich hat es auch wirklich, wirklich geschockt, dieser Moment, als ich das erfahren habe. Ein so korrekter und humorvoller Typ, immer mit so einem, du weißt grundsätzlich, egal welche Frage du stellst, gibt erstmal einen Spruch und dann ist aber alles cool und immer nach vorne. Also Wahnsinn an dieser Stelle.
Man hat das auch total gemerkt, Toni Wachsmuth hat das gestern auch gesagt im Interview, Martin Mennel hat einen Post gemacht, die alle mit so ganz emotionalen Texten und so, also ja.
Alle Kraft der Welt an dieser Stelle, ja.
Genau. Und Jungs, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas Brennendes auf der Uhr habt, dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu für diese Woche.
So machen wir das.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich verspreche euch eine andere Kamera oder ein anderes Setting. Eins von beiden. Ich muss mir noch was überlegen für nächste Woche.
Ich fand
Woche.
Das eigentlich aber ganz schön. Hast, glaube ich, jetzt Muskelkater im Arm von Verstellen da von deiner Jalousie oder was hast du da?
Schultermuskulatur.
Oder halt, kann auch sein, Alex Küpper nächste Woche mit Sonnenbrille im Podcast, ne?
Ich denke mal drüber nach. Genau.
Wir können ja vielleicht eine Abstimmung machen irgendwie, ne? Schreibt auch gerne mal das noch rein, irgendwo ins Kommentarfeld oder in die DMs und schreibt euer Feedback an uns in die Kommentare, in die Instagram, in Postfächer, per Post. Klebt an den Vogel, schickt ihn zu uns, ist alles komplett egal. Lasst gerne Bewertung da und vor allem bleibt gesund und schreibt uns weiter eure Geschichten auch. Ne? Natürlich aus der Basis. Vielleicht Testspiele gibt es so langsam wieder, glaube ich, auch im Amateurfußball von der Basis. Und auch da nehmen wir nehmen alles. Ihr kennt uns auch inzwischen, wir machen das jetzt schon eine ganze Weile. Wir nehmen einfach alles, ja, dafür sind wir da.
Ich bin gespannt auf denjenigen, der kommentiert, können diese drei Radiogesichter sich bitte wieder auf Audio-Podcast konzentrieren.
Das würde jetzt einer genauso schreiben. Jetzt hast du es jetzt genauso, weil es ist zu lustig.
Okay, Jungs, also macht Idiot, vielen Dank. Bis nächste Woche.
Reiner Tüdelü.
Ciao, ciao.